Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken. Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und was eigentlich Nationen sind? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was wir Linken unter dem Begriff der Nation verstehen. Nimm dir 15 Minuten Zeit. Hörst du vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gerne, was du darüber denkst, wie wir zur Nation und ihrer Geschichte stehen. So, jetzt geht's los. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome. So lauten die ersten Zeilen der Hymne auf den österreichischen Staat. Aber was ist eigentlich Österreich? Die meisten Menschen verbinden damit ja mehr als nur Berge, Äcker und Flüsse. Auf den ersten Blick mutet diese Frage etwas merkwürdig an. Was Österreich ist, ist doch logisch, oder? Nationalstaaten sind ein zentrales Element unserer Welt. Aber so selbstverständlich, wie sie für uns scheinen, sind sie nicht. Nationen und der dazugehörige Nationalismus sind historisch gewordene Strukturen und Phänomene, die wir uns jetzt genauer ansehen werden. Auch wenn es ganz anders wahrgenommen wird. Nationen, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit kurzer Zeit. Der erste Nationalstaat mit Verfassung existiert erst seit 250 Jahren. Warum es uns so vorkommt, als gäbe es Nationen de facto seit Anbeginn der Zeit, sehen wir uns in einem nächsten Schritt an. Zuerst aber, wie kam es überhaupt zur Bildung von Nationen? Nationsbildung ist ein Prozess der Moderne. Vor allem sind es die Ideen der französischen Aufklärung bzw. Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, die diesen Prozess ins Rollen bringen. Manchen Entwicklungen von Nationen geht der Wunsch, das Leben von Menschen angenehmer und gerechter zu gestalten, voraus. Der Nationalstaat war zumindest in seiner französischen Ausprägung aus einer Revolution gegen Adel und König, die den Großteil der Menschen unterdrückten, entstanden. Die Bürgerinnen des neu entstandenen Nationalstaats sollten frei und gleich sein. Die französische Nation war mit der Idee der Universalität verbunden. Insofern ist es sehr nachvollziehbar, dass die Nation auch Bezugspunkt für die linken Revolutionärinnen dieser Zeit war. Doch heute sehen wir, dass die Nation ihre Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit bitter enttäuscht hat. Schon am Anfang war die Universalität nicht eingelöst. So hatten Frauen etwa keine Bürgerrechte. Und auch heute produzieren Nationen Strukturen, die Menschen ungleich behandeln und unfrei machen. Was in der Geburtsstunde der französischen Nation die Emanzipation vom Absolutismus war, wurde zur neuen Form der Ausgrenzung und Unterordnung von Menschen im Dienste der neuen Herrschaft. Die Wirkung von Nation ist nur im sozialen Kontext zu begreifen. Deswegen ist es auch entscheidend, sich anzusehen, wie verschiedene Nationen historisch begründet wurden. So einheitlich das Konzept der Nation auch wirken mag, so unterschiedlich waren ihre Entstehungsprozesse. Das Deutsche Reich und Italien entstanden beispielsweise durch einen Zusammenschluss aus verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften, wie zum Beispiel den Fürstentümern. Anders war es in Frankreich, wo ein bereits bestehender Herrschaftsverband als Nation eine neue Form annahm. Während der Bezugspunkt der Nationswerdung in Frankreich die Revolution gegen die Obrigkeit war, war für Deutschland die völkische Vereinigung durch die Obrigkeit der Geburtsstunde der Nation. Österreich entstand erst durch den Zerfall eines vorher existierenden Herrschaftsverbandes, der österreich-ungarischen Monarchie. Österreich, das ist der Rest, soll es geheißen haben. Und das erklärt vielleicht auch zum Teil, warum im österreichischen Nationalismus ein besonders starkes Motiv des zu kurz gekommen Seins vorhanden ist. Besondere Betrachtung sollen aber auch jene Prozesse erhalten, die aus imperialen Verhältnissen entstanden. So wurde zum Beispiel ganz Afrika zwischen den Kolonialmächten, ohne Rücksicht auf Verluste, zuerst in Kolonialgebiete, dann in Nationalstaaten aufgeteilt. Diesen Prozess erkennt man noch heute an den teilweise schnurgeraden Grenzen, die Nationen wie Mali oder Algerien haben. Enorme Landflächen wurden auf Landkarten einfach mit einem Lineal zerteilt. Die nationalistische Ideologie und imperiale Politik hatte dabei furchtbare Folgen. Obwohl die Nationalstaaten und deren Nationalismen sehr unterschiedlich entstanden sind, gibt es trotzdem Strukturen, die seine Entstehung mit ermöglicht haben. Einen zentralen Einfluss darauf hatte die Entwicklung moderner Kulturtechniken wie Schule und Kommunikationstechnologie. Durch die Entwicklung der Gutenbergschen Druckerpresse entstand ein publizistischer Markt, durch den gemeinsam mit einer staatlichen Schulpflicht Ideen so schnell verbreitet wie noch nie vertrieben werden konnten. Nationalistische Ideen wurden schnell verbreitet und auch die Sprache wurde damit standardisiert und vereinheitlicht. Dies geschah teilweise auch mit Zwang. Vor der Nation gab es keine Nationalsprachen. Erst die Nationalstaaten haben nationale Hochsprachen durchgesetzt. Wie bereits beschrieben, haben Nationen auch historische Anknüpfungspunkte. Nationalismus stützte sich im Allgemeinen auf etablierte Loyalitätsverbindungen wie Fürstentümer oder Reiche oder auf andere, jeweils spezifische Traditionen oder Identitäten, wie das der Ethnie. Doch erst durch nationalistische Erzählungen werden Kontinuitäten erschaffen, die die Nation so wirken lassen, als wäre sie natürlich, als hätte es sie immer schon gegeben. So wird die Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn mit dem aktuellen Nachkriegsösterreich gleichgesetzt. Und Deutschland als grundsätzlich dasselbe wie der lose verbundene Zusammenschluss von Fürstentümern, welchen man die längste Zeit dort vorfinden konnte. Klar, Nationen sind nicht aus dem Nichts entstanden. Aber es gehört zur nationalistischen Geschichtskonstruktion, in den sozialen Vorläufern das nationale Erbe zu suchen. Wir sollen uns alle dieselbe Geschichte teilen. Ein wesentlicher Bestandteil davon, was Nationen noch heute noch so fest im Sattel hält, ist die Idee des Identischen. Die Idee, wir sind als Nation alle dasselbe. Nationalismus beruht auf dem Gedanken, mit allen anderen Angehörigen bzw. BürgerInnen eines Staates etwas zu teilen, nämlich eben genau diese Zugehörigkeit zur Nation. Dieser Identität wird ein besonders hoher Stellenwert zugerechnet. Das heißt zum Beispiel, Österreicherin zu sein ist wichtiger als Linzerin, Angestellte oder in einer bestimmten Altersgruppe zu sein. Wie bei allen Identitäten bedeutet eine Zugehörigkeit zu einer zugleich eine Abgrenzung von anderen Identitäten. In einer Wir-Gruppe wie der Nation werden Unterschiede innerhalb der Gruppe unterdrückt oder ausgemerzt und nach außen wird sich abgegrenzt. In diesem Fall sind das in erster Linie andere Identitäten, aber auch alle Merkmale, die nicht mit einer bestimmten dominierenden Vorstellung über die jeweilige Nation übereinstimmen. So ist die österreichische Identität beispielsweise mit einer christlich-katholischen Konfession, dem Deutschsprechen und dem Weißsein verflochten. In staatlichen Schulen hängen christliche Kreuze. Sprachen von Minderheiten, wie den Kärntner Sloweninnen, werden gewaltsam unterdrückt und Menschen, die nicht in ein spezielles weißes Bild passen, werden schnell gefragt, woher sie denn wirklich kommen würden. Nationalismus und Rassismus sind heute oft zwei Seiten einer Medaille. Der Nationalismus bedient sich vieler verschiedener Elemente, um den Stellenwert der Nation zu festigen. Gründungsmythen oder Erzählungen über wichtige Persönlichkeiten werden zum Besten gegeben. Hymnen werden zu bedeutenden Anlässen gesungen. Wir gewinnen, wenn Nationalmannschaften Siege erlangen und am Nationalfeiertag feiern wir uns und unsere große Heeresmacht. Wer muss denn nicht im Kindergarten oder Volksschule am Nationalfeiertag eine rot-weiß-rote Fahne basteln? Zugute kam der Erfindung der österreichischen Identität zusätzlich, dass durch Prozesse wie Modernisierung, Abwendung von religiöser Weltanschauung und Verstädterung Identitäten allgemein ins Wanken kamen und das Bedürfnis nach neuer Stabilität groß war. Nationalismus gibt Orientierung und das Gefühl von Sicherheit durch Kontinuität. So heißt es auch in der Hymne: Hast seit frühen Ahnentagen hoher Sendung Last getragen. Frühe Ahnentage klingt aber nicht nach 1918 oder 1945. Aber nicht nur was die zeitliche Dimension betrifft, zeichnet Nationalismus ein völlig verzerrtes Bild einer Nation. Sieht man sich die Hymne Österreichs an, Heimat großer, Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne, viel gerühmtes Österreich, viel gerühmtes Österreich. Kein Wort von Kriegsschuld, Holocaust, Frauenmorden oder auch Hochwasser, obwohl all diese Elemente Österreich viel umfassender beschreiben würden. Ich habe jetzt oft davon gesprochen, dass die Nation eine Idee, ein Glaube, eine Ideologie ist. Und auch wenn das stimmt, gibt es Momente, die diese Idee auch besonders glaubwürdig machen. Schließlich hängt der Wohlstand von uns allen in einem modernen Sozialstaat davon ab, wie erfolgreich österreichische Unternehmen auf dem Weltmarkt sind, wie viele Arbeitsplätze in Österreich vorhanden sind, wie viele Steuern dem österreichischen Staat zur Verfügung stehen. Zwar ist die Idee der nationalen Schicksalsgemeinschaft nur real, wenn wir weiter an sie glauben und all ihre Grausamkeiten in Kauf nehmen, aber solange wir das tun, entspricht die ökonomische Realität in einigen Teilen dieser Idee. Die Nation als Staatsform ist ein extrem einflussreicher Machtapparat, der auf jene wirkt, die sich in ihm befinden, ebenso wie auf jene, die es nicht sind. Zentral ist für den Nationalstaat das Gewaltmonopol. Niemand sonst, außer ihm und seine rechtlichen Vertreter, wie die Polizei und die Justiz, dürfen Macht und Gewalt ausüben. Die Bevölkerung wird unterdrückt und bestraft. Für Frauen bedeutete das zum Beispiel die längste Zeit, nicht über ihren eigenen Körper verfügen zu dürfen und für Drogenabhängige, dass sie kriminalisiert werden. Dieser reale Gehalt der nationalistischen Ideologie erlaubt ihr, eine wichtige Funktion für den Kapitalismus zu übernehmen, die Schwächung von Klassenkämpfen. Durch die ideologische und reale Gleichheit Staatsbürger zu sein, werden Besitzverhältnisse verschleiert. ArbeiterInnen stehen nicht ihren ChefInnen gegenüber, sowie Lohnabhängige den EigentümerInnen, denen sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Denn in erster Linie sind ja alle ÖsterreicherInnen. Mit dem Chef schwenkt man gemeinsam die rot-weiß-rote Fahne, bejubelt die Nationalmannschaft und grölt ergriffen die erste Strophe der Nationalhymne. Die Bedeutung, etwa ArbeiterIn zu sein, nimmt ab. Es wird verschleiert, welcher Gruppe sie sich tatsächlich angehören. Und so führen sie keine bzw. weniger, vor allem aber schwache Arbeitskämpfe. Das ist eine enorme Beeinträchtigung für die nationale ArbeiterInnenschaft, ebenso wie für die globale. Österreich hat diese Unterdrückung des Arbeitskampfes in der sogenannten Sozialpartnerschaft verstetigt. Das zeigt sich auch, wenn es in Krisenzeiten dann heißt, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Wir sind dabei dann aber nicht alle ArbeiterInnen, sondern alle ÖsterreicherInnen. In der Vergangenheit wurde damit oft die stagnierende Reallohnentwicklung begründet, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. Beispielhaft dafür ist der von der Wirtschaftskammer Österreich benutzte Slogan »Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut«. Dass ein Großteil der Bevölkerung unter diesem Slogan viel mehr Wohlstand abtreten muss, als ihren Anteil daran zu erhalten, wird unter dem Banner nationalistischer Standortpolitik beschönigt. Nationalismus macht also einerseits Spaltungslinien zwischen österreichischen und migrantischen ArbeiterInnen auf, andererseits wird der Verzicht auf bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhung ideologisch legitimiert. Dieser Versuch, Menschen gleichzumachen, hat ebenso zur Folge, dass Minderheiten unterdrückt und diskriminiert werden. Der Nationalismus ist der beste Brandherd für Rassismus und Faschismus. Dabei unterscheiden sich bürgerliche Konzepte von Nation mit denen von Rechtsextremen. Während bürgerlich-Konservative oft damit argumentieren, dass man, um ÖsterreicherIn zu sein, die österreichischen Werte annehmen und etwas für das Land leisten muss, ist das Zugehörigkeitskonzept der Rechten eines von Blut und Boden. Wer nicht von hier abstammt, kann auch nicht ÖsterreicherIn sein und ist damit hier aus Prinzip weniger wert. Diese unterschiedlichen Gedankengüter zeigen sich historisch auch in den Staatsbürgerschaftskonzepten, über die immer wieder diskutiert wird. Ebenso ist die Nation und Nationalismus auch ein wesentlicher Bestandteil von Grenzregimen wie dem der Europäischen Union und so auch eine der Ursachen für verunmöglichte Fluchtversuche, das Ertrinken und Verzweifeln von Millionen von Menschen. Aber auch in Verbindung mit der Notwendigkeit von Profiterwirtschaftung, etwa durch die Rohstoffbeschaffung oder den Zugang zu Transportwegen, versuchen Nationen seit mehr als 100 Jahren unfassbares Leid. Kriege über Ländergrenzen hinweg, Verdrängung von Sprachen und Dialekten sowie derer, die sie sprechen, durch ethnische Säuberungen bis hin zu Genoziden. Diese sind und waren bis heute Auswirkungen von Nationalismus. Der bereits angesprochene Bürgerkrieg und Genozid in Ruanda sowie der Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren sind dafür eindrückliche Beispiele. Wichtig ist zum Schluss festzuhalten, dass Nationen und die dahinterstehende Ideologie geschichtlich entstandene Wirklichkeiten sind, die sich keineswegs von Natur aus so ergeben haben, wie wir sie heute vorfinden. Jede Nation war von Anfang an eine erkämpfte Nation. Und viele Gebiete weltweit sind heute noch in Auseinandersetzung um Grenzverläufe, Unabhängigkeit oder Volkszugehörigkeiten verstrickt. Der Nationalismus ist die passende Ideologie, um unterschiedliche Kräfte zu bündeln. Geht es um die nationale Durchsetzungsfähigkeit im globalen Wettbewerb oder darum, die Nation überhaupt erst einmal entstehen zu lassen? Österreich etwa ist ein Beispiel dafür, dass ein staatstragendes Bekenntnis zur Nation manchmal auch gegen den Willen der Mehrheitsbevölkerung umgesetzt werden kann. Die Eigenständigkeit der österreichischen Nation ist eine Lehre aus den beiden Weltkriegen und entsprach anfangs keineswegs der vorherrschenden Meinung oder gar dem Wunsch der meisten ÖsterreicherInnen. Nationalistische Bestrebungen in Österreich, die das Land nicht mehr als Teil eines großdeutschen Reiches sehen wollten, sind damit ein relativ junges Phänomen. Nationalismus ist damit genauso wandlungsfähig wie andere Ideologien und historischen Bedingungen unterworfen. Als Linke müssen wir daher genau hinsehen und aufmerksam bleiben, möchten wir den Nationalismus in seiner Vielförmigkeit verstehen.
Linke Theorie. Theorie-Podcast der Jungen Linken.